Bubatz ist endlich legal, liebe Leute. Also ab jetzt bei euch in der Mittagspause Bier und Dübel, oder? Aber mal ernsthaft, wir haben uns heute gefragt in der heutigen Folge, was bedeutet die Cannabis-Legalisierung eigentlich für Unternehmen in Deutschland? Haben wir jetzt wirklich demnächst soziale Firmen-Events mit Hasch? Oder braucht ihr vielleicht neue Regeln für die Weihnachtsfeier? Ihr erfahrt heute auf jeden Fall alles, was ihr wissen müsst, um, ja, sag ich mal, Cannabis bei euch noch ein bisschen stärker zu regulieren vielleicht und da, und jetzt kommt ein Wortwitz, keinen Wildwuchs zuzulassen. Haha. Außerdem, ihr wusstet es schon immer, aber jetzt haben wir auch endlich Zahlen dazu. HR wird immer, immer wichtiger in der Firmenlandschaft und HR-ManagerInnen kriegen dazu auch noch immer mehr Geld und größere Titel im Unternehmen. Also vielleicht eure Chance, mal die ganz große Gehaltserhöhung anzustreben. Und ihr erfahrt dann in der zweiten Hälfte bei uns, warum es immer mehr CPOs und CHROs gibt und was das für die Rolle von HR bedeutet. Also lehnt euch zurück, entspannt euch ein bisschen und genießt diese Folge vom HR-Briefing. Viel Spaß!
Hallo und ganz herzlich willkommen zu eurem HR-Briefing. Wir sind wieder für euch am Start. Susanne Schlossbauer und Marvin Großkottenhaus ist auch dabei. Hi Marvin.
Hi Susanne.
Wir haben heute zwei spannende Themen für euch und es geht im allerersten HR-Hot-Topic um Bubatz im Büro. Unser allererstes Thema heute.
HR-Hot-Topic.
Wer jetzt nicht verstanden hat, worum es konkret geht, es geht um Dübel in der Mittagspause, wie Marvin das so schön vorhin formuliert hat, um ein kontroverses Thema und zwar um Cannabis. Das ist nämlich seit Anfang April legal und mittlerweile stellen sich auch viele Unternehmen die Frage, wie sie mit Cannabis jetzt umgehen sollen im Unternehmen. Bisher gibt es bei den meisten Arbeitgebern ja keine expliziten Regelungen, denn Cannabis war eine illegale Droge, die mit den Regelungen zu allen anderen illegalen Drogen mitbehandelt wurde, also so mitgelaufen ist. Und jetzt muss HR eben gemeinsam mit der Geschäftsführung Leitlinien zum Konsum am Arbeitsplatz entwickeln. Ein kurzer Fact-Check für euch, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die sich quasi die letzten Wochen nicht quasi die Zeitung gegönnt haben und auch sonst nicht ins Internet geguckt haben. Seit dem 1. April 2024 ist das Cannabis-Gesetz in Kraft. Und damit wird der private Eigenanbau durch Erwachsene und auch der Eigenkonsum legal. Außerdem darf Cannabis gemeinschaftlich und nicht gewerblich in Anbauvereinigungen angebaut werden. Allerdings das mit dem Anbauen, mit den Anbauvereinigungen, das soll erst ab Juli 2024 gelten. Was heißt denn das jetzt genau? Jede erwachsene Person ab 21 darf dann bis zu 25 Gramm Cannabis besitzen und mitführen. Für die 18- bis 21-Jährigen gelten da noch strengere Auflagen. Man kann aber davon ausgehen, dass der Cannabiskonsum mit der Legalisierung zunimmt. Laut einem Bericht der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht von 2022 war Cannabis 2021 die am allerhäufigsten konsumierte illegale Droge. Fast jeder Zehnte der Erwachsenen und auch 8,3% der Jugendlichen hatten diese Droge zumindest schon einmal konsumiert. Und zum Vergleich, Alkohol, das ist ja als legale Droge, wurde 2021 von rund 69% aller Deutschen konsumiert.
Relativ wenig, Susa, oder? Ich hätte gedacht, es sind mehr als 69%, die in einem Jahr Alkohol konsumieren. Ach so, aller Deutschen, da sind die mit eingeschlossen,
die also nicht die dürfen. Kinder, hoffe ich doch mal, dass, dass nee, ich denke
kommt
schon, dass...
auf den Landkreis an.
Ja, in Bayern, da gibt es dann schon einen Kindergarten.
Was hast du jetzt gesagt? Ein Bierchen.
Nein, das ist natürlich nicht so. Ich denke schon, dass da die Leute befragt wurden, die, die auch berechtigt sind, Alkohol zu trinken. Also ich glaube, Kinder sind hier definitiv nicht mitgezählt. Aber dann doch recht wenig, würde ich sagen. Also in Bayern wird diese Zahl deutlich höher ausfallen.
Ich frage mich, wer auf die 25 Gramm Cannabis gekommen ist, als Begrenzung, weil ich habe gelesen, dass man aus einem Gramm 3 Joints bauen kann. Also ergo sind 25 Gramm 75 Joints. Da stellt sich die Frage, braucht man da dann wirklich noch eine Beschränkung? Wenn jeder mit 75 Dübeln rumrennen kann, wird er dann gezählt und sagt, ah nee, du hast ja 77 Joints dabei, jetzt bist du über dem Limit. Aber na gut, das wird wahrscheinlich irgendeinen Grund haben, den ich nicht verstehe. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen, was hat das ganze Thema Cannabis-Legalisierung eigentlich mit der Arbeitswelt zu tun? Und hoffentlich nicht so viel, aber man kann natürlich nie wissen, denn durch die Legalisierung hat erstmal Cannabis grundlegend einen ähnlichen Status wie Alkohol. kann man sagen. Also eine legale Droge letztendlich. Und vielleicht nochmal als kleiner Reminder, es existiert ja kein generelles Alkoholverbot am Arbeitsplatz. Also wenn der Arbeitgeber oder ihr als HR nicht explizit festgelegt habt, dass Alkohol am Arbeitsplatz verboten ist, dann darf man theoretisch am Arbeitsplatz Alkohol trinken, sofern, und jetzt kommt das große Aber, die Arbeitsleistung nicht darunter leidet. Und ich sag mal, das wird auch der große Punkt sein bei dem Umgang mit Cannabis oder mit Marihuana. Wann leidet die Arbeitsleistung darunter? Denn prinzipiell schulden Beschäftigte, sage ich mal, ihrem Arbeitgeber ihre ungetrübte Arbeitsleistung. So habe ich es auch gelesen als Zitat von einem Arbeitsrechtler. Und ich sag mal, das ist dann halt schon ein Thema, wo man sich fragen muss, wann ist denn die Arbeitsleistung getrübt? Natürlich, wenn man jetzt irgendwie komplett betrunken oder bekifft am Arbeitsplatz erscheint, auf der Tastatur einschläft, dann ist das relativ eindeutig. Aber es kann natürlich auch schon früher passieren, dass eben die Arbeitsleistung eingeschränkt wird. Und wann ist das eben der Fall? Ich glaube, das wird dann erst die Zeit ergeben, wie man das dann wirklich umsetzen kann. Also prinzipiell, wenn ich meine Arbeit unverändert verrichten kann, dann ist es eigentlich erstmal prinzipiell okay. Wenn nicht, dann eher nicht. Jetzt gibt es da natürlich Ausnahmen, zum Beispiel sicherheitsrelevante Jobs, da gibt es oft explizite oder verschärfte Regelungen, was das betrifft, auch gesetzlich, da muss man dann nochmal nachgucken, wenn ihr in diesem Gewerbe arbeitet. Aber was bedeutet das für Cannabis? Also ich glaube, man muss als Unternehmen einmal den Umgang mit dieser Droge festlegen. Das hätte man wahrscheinlich auch schon mit Alkohol machen sollen. Viele Unternehmen haben das auch getan. Und wenn ihr das getan habt für Alkohol, dann müsst ihr jetzt nachsteuern, auch bei Cannabis. Wenn ihr das noch gar nicht gemacht habt, dann ist es vielleicht prinzipiell eine gute Idee, euch jetzt einmal darüber Gedanken zu machen, wie man das vielleicht in Betriebsverordnung oder in eine andere Form von interner Regelung umsetzen kann, wie mit sämtlichen Formen von Drogen am Arbeitsplatz eben umzugehen ist bei euch im Unternehmen. Denn, und das ist der nächste Punkt, Cannabiskonsum bei der Arbeit kann natürlich auch Folgen haben. Die deutsche gesetzliche Unfallversicherung warnt nämlich davor, dass Cannabiskonsum am Arbeitsplatz negative Folgen haben kann, übrigens auch Alkohol, und fordern deshalb null Alkohol und null Cannabis bei Arbeit und auch bei Bildung, haben dazu auch ein Positionspapier geschrieben, das nochmal ja so ein bisschen die Folgen aufzeigt. Also es kann zu einer erhöhten Lichtempfindlichkeit kommen durch den Cannabiskonsum, durch prinzipiell Euphorisierung, Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses, erhöhte Risikobereitschaft, Gleichgültigkeit gegenüber Gefahren und verlängerte Reaktionszeiten. Und prinzipiell sollte auch mit kognitiven Einschränkungen zu rechnen sein, was ich ein sehr schönes Wort dafür finde von, ja, man ist einfach halt bekifft und ist nicht mehr so
high.
Man ist einfach ein bisschen high. Und das muss man natürlich alles bedenken. Je nachdem, in welcher Branche man arbeitet, ist das dann vielleicht gravierender oder weniger gravierend und sollte dann aber auf jeden Fall mit bedacht werden.
Absolut. Das heißt, ihr solltet euch da auch ein paar Fragen definitiv stellen in Relation zum Cannabiskonsum. Und zwar zuallererst Frage 1, wie kann ich als HR meine Fürsorgepflicht erfüllen? Also sollte ich dann sichtbar berauschten Arbeitnehmenden untersagen, zum Beispiel ihre Arbeit auszuführen, wenn ich sehe, dass die da auf ihrer Tastatur pennen, soll ich die dann quasi irgendwo in Abführen und Nickerchen machen lassen? Wenn mein Unternehmen Cannabis und Alkohol gleichstellt, wie gehen wir dann mit sozialen Events zum Beispiel auch um? Marvin, hast du es schon angesprochen, bei denen normalerweise eben Alkohol konsumiert wird. Also wird dann das Feierabendbierchen ersetzt durch einen Dübel oder darf man auf dem Sommerfest oder auf der Weihnachtsfeier dann neben Bier und Glühwein jetzt auch ein Joint anzünden, ja? Irgendwie eine komische Vorstellung, wenn ich mir das so überlege. Aber es ist auf jeden Fall etwas, worüber man sich einfach mal Gedanken machen muss jetzt. Frage 3, in welchen Bereichen sollte der Cannabiskonsum wirklich untersagt sein? Also zum Beispiel kein Konsum auf dem Betriebsgelände während der Arbeit oder in den Pausen. Je nach Menge und auch kann auch die Wirkung des Joints viele Stunden andauern. Wenn der Konsum in der Freizeit nicht verboten werden kann, dann darf doch verlangt werden, dass Arbeitnehmende nicht beeinträchtigt zur Arbeit kommen. Also zum Beispiel, dass man nicht vor seinem Schicht- oder Arbeitsbeginn direkt Cannabis konsumiert. Das könnte auch verboten werden. Die nächste Frage, sollte es in unserem Betrieb eine THC-Obergrenze geben? Ja, also das Verkehrsministerium ist gerade dabei, die THC-Grenzwerte für den Straßenverkehr festzulegen. Die könnten dann als Orientierung dienen. Aber da steht natürlich dann auch die Frage im Raum, wie stellen wir diese Werte fest? Da müssten ja dann theoretisch die Mitarbeitenden kooperieren. weil sie in der Regel nicht einfach zu einem Test gezwungen werden können. Und außerdem stelle ich mir das auch merkwürdig vor, wenn sich dann die Mitarbeitenden erstmal in der Früh in eine Schlange stellen müssen und alle einen Drogentest machen. Also auch eher merkwürdig.
Machen auch alle einen Alkoholtest, ist die Frage. Also so insgesamt, die Fragen sind natürlich valide, aber mit Alkohol, du prüfst ja jetzt auch nicht jeden auf den Promillewert, bevor er irgendwie arbeitet beispielsweise. Die Frage ist auch, wie viele Leute sich jetzt wirklich einen Joint reinschrauben morgens vor der Arbeit um 8 Uhr. Also ja, ob das wirklich am Ende so doll relevant wird, wie man jetzt vielleicht gerade vermutet, bleibt noch abzuwarten,
ja,
vielleicht.
Absolut. Also das sind also wirklich so Reflexionsfragen, würde ich sie mal nennen. Mhm. Einfach Sachen, worüber ihr euch vielleicht einmal Gedanken macht und überlegt, ist das für uns relevant, ist es für uns eher nicht relevant. Eine Frage wäre natürlich auch noch, wie kann mein Unternehmen für Suchterkrankungen und auch den verantwortungsvollen Konsum von Drogen sensibilisieren, finde ich ganz, ganz wichtig. Nur weil das jetzt erlaubt ist, Cannabis zu konsumieren, ist es ja nach wie vor auch eine Droge, genau eben wie Alkohol auch. Und ja, man HR sollte dann einfach auch Cannabis bei Gesundheitsförderungsmaßnahmen und Bildung mitdenken. Und last but not least, vielleicht auch noch recht wichtig, brauchen Arbeitsverträge dann eine Zusatzvereinbarung zum Cannabiskonsum oder muss da was angepasst werden im aktuellen Arbeitsvertrag, um das vielleicht dann auch ja zu inkludieren? Also das ist definitiv auch noch eine Frage. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal mit eurem Rechtsberater oder eurer Rechtsberaterin drüber sprechen.
Also viele Fragen, die es zu klären gibt, für euch wahrscheinlich auch nochmal wichtig, bleibt auf dem Laufenden, was da auch die aktuelle Gesetzgebung angeht. Ich glaube, vieles wird sich jetzt auch erst in den kommenden Wochen zeigen. Zum Beispiel, Susa, du hast es gesagt, mit dem Grenzwert fürs Autofahren. Ich glaube, da gibt es auch noch keine Regelung aktuell, außer man darf es quasi gar nicht, sobald man irgendwie Cannabis konsumiert hat, was eigentlich nichts mit der Fahrtüchtigkeit zu tun hat. Von daher, genau, lasst euch da ein bisschen inspirieren, bleibt auf der Höhe und was die gesetzlichen Regelungen angeht. Und bis dahin beantwortet uns doch mal die Frage, wie handhabt ihr das denn aktuell gerade mit dem Cannabiskonsum oder habt ihr euch da vielleicht schon drüber Gedanken gemacht? Würdet ihr Cannabiskonsum am Arbeitsplatz erlauben? Ja, nein oder nur in den Pausen? Das sind die Antwortmöglichkeiten. Wenn ihr Lust habt zu antworten und auf Spotify unterwegs seid, dann geht einfach, scrollt ein bisschen runter und dann könnt ihr da einmal antworten, wie ihr das handhaben wollt bei euch im Unternehmen.
Definitiv werden wir nachschauen, wie ihr dann da geantwortet habt. Wir freuen uns auf eure Antwort.
Wo wir uns auch drüber freuen, Susa, ist unser nächstes HR-Mindset-Thema. Denn da geht es um einen schönen Satz erstmal dahingestellt. HR wird immer wichtiger.
HR Mindset.
Und ich finde, dass die Cannabis-Legalisierung gerade eigentlich ein tolles Beispiel dafür ist, wie so Veränderungen in der Gesamtgesellschaft am Ende fast immer auch auf dem HR-Tisch landen. Quasi. Und ich glaube, deshalb ist auch HR im Unternehmen so zentral, weil eben alle Fragen, die wir als Gesellschaft oder als Menschen irgendwie auch beantworten müssen, dann auch immer einen Arbeitsbezug haben und dann eben auch einen HR-Bezug haben. Und das wird jetzt quasi auch von außen oder von innen, könnte man eigentlich mehr sagen, auch so anerkannt, wenn wir uns die Ergebnisse einer aktuellen Stanford-Studie angucken. Ich habe nämlich gesehen, Nick Bloom heißt der Mann, ein Wirtschaftsprofessor der Uni Stanford in den USA. Der hat auf LinkedIn gepostet eine Untersuchung bzw. die Ergebnisse seiner Untersuchung mit seinem Kollegen Matt Aiken, würde ich mal sagen, heißt der Mann. Und das ist eine statistische Analyse von Gehaltsdaten der letzten 30 Jahre. So, jetzt fragt man sich gut, was leitet man daraus ab? Das Ergebnis ist, dass HR immer wichtiger wird und zwar anhand der Gehaltsanalyse. Untersucht wurde nämlich die Entwicklung der Gehälter der S&P 1500 Unternehmen. Ihr kennt vielleicht den S&P 500, das ist so ein Aktienindex, sage ich mal. Und der S&P 1500, also 1500, der bildet ungefähr 90% des gesamten Börsenwertes der USA ab. Also man kann sagen, ziemlich repräsentativ für fast alle Unternehmen in den USA. Und in dieser Analyse kam eben heraus, dass diese Unternehmen inzwischen HR-ManagerInnen unter ihren Top 5 bestbezahlten Executives haben. So, schwieriger Satz. Was heißt das? Also der CEO zum Beispiel oder der CFO, die waren schon immer in den Top 5 mit dabei, aber HR wird jetzt auch immer häufiger genannt. Im Jahr 1992 nannten nämlich nur 0,5% der Unternehmen eine HR-Position quasi in den Top 5. Im Jahr 2022 stieg dieser Anteil auf 13%. Also, wenn mich meine mathematischen Grundkünste nicht verlassen, dann eine 26-fachung dieses Wertes innerhalb von knapp 30 Jahren.
Wow, da hast du jetzt aber gerechnet hier.
Beeindruckend, oder? Ja.
Beeindruckend.
Im Zuge dessen steigen natürlich auch die Gehälter von HR-ManagerInnen. Im Jahr 1992 verdienten sie noch knapp 60% weniger als andere Top-5-Führungskräfte, also CFO, CEO und so weiter. Bis 2022 hat sich dieser Unterschied auf 30% 5% halbiert. Ist immer noch eine ganze Menge, muss man sagen, aber eben deutlich, deutlich geringer, als das vorher der Fall war. Auch die Titel der HR-ManagerInnen haben sich verändert. Früher haben wir öfter gehört, Vice President zum Beispiel, also ja, Vizepräsident, das ist, glaube ich, die zweithöchste Stelle nach dem Chief Irgendwas Officer. Und das eben ändert sich jetzt. Jetzt gibt es viel häufiger Chief Human Resource Officer, also CHROs, oder Chief People Officer, CPOs, was natürlich erstmal ja senioriger klingt, aber auch verlauten lässt, dass eben die Stellen immer weiter oben angesiedelt sind. Dass HR aber in den Top 5 ist, ist dann immer besonders wahrscheinlich, je größer das Unternehmen ist. Also je größer das Unternehmen, desto wahrscheinlicher ist eine HR-Position in den Top 5. Das einmal zur Studie und prinzipiell zu dem Satz, HR wird immer wichtiger, Susa.
Ja, das ist, finde ich, ein sehr, sehr schöner Satz. Und deswegen komme ich jetzt hier mit der kleinen kritischen Stimme dazu. Man sagt es ja immer, Titel sind Schall und Rauch, ja. Also was bringt denn das jetzt eigentlich, wenn HR einen besonders hochtrabenden Titel erhält? Ja, ich würde sagen, meine Meinung dazu, also der Titel reflektiert natürlich schon die Wichtigkeit im Unternehmen. Analog zum CFO und zum CEO zeugt der Titel von ja einem gewissen Respekt natürlich und auch dem Verständnis, dass HR natürlich Teil der C-Suite ist. Man reportet direkt an den CEO und ist wirklich fester Teil der oberen Runde. Wir haben auch eine spannende Folge übrigens gemacht zum Thema CHROs und unterschätzte Talentprogramme. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Da hatten wir schon mal über diese neu geschaffene Position des CHRO gesprochen. Die Gehälter sind entsprechend mit angestiegen und daher handelt es sich eben auch nicht nur um eine in Anführungszeichen leere Umbenennung, wie zum Beispiel, also da gibt es ja immer dieses gern zitierte Beispiel vom Hausmeister, der jetzt Facility Manager heißt. Also so soll das ja nicht sein. Es ist wirklich so, dass das die HR-Rolle in der Führungsebene deutlich an Wichtigkeit gewonnen hat und eben auch wichtiger genommen wird innerhalb des Unternehmens. Wie geht es denn jetzt weiter? Also, Nick Bloom schreibt, die wachsende Bedeutung der HR-Rolle, vor allem dem Verständnis im Unternehmen zu, dass Menschen wirklich das größte Asset sind. Und das ist ja auch so. Also, alle Unternehmen strugglen mit dem Fachkräftemangel, damit, dass sie Talente anziehen müssen, dass sie Talente nicht halten können. Also ja, und Menschen sind natürlich auch diejenigen, die am Ende des Tages die Wertschöpfung im Unternehmen leisten. Das heißt, diejenigen, die sich um die Menschen kümmern, also HR, sind natürlich auch extrem wertvoll im Unternehmen. Bloom glaubt außerdem, dass in 20 Jahren die Top 3 Führungspositionen aus den bereits genannten Positionen CEO und CFO bestehen, aber dass eben auch der Chief People Officer, der CPO, dazu kommen wird. Also Chief People Officers werden an die Unternehmensspitze ziehen. Und in der aktuellen Studie werden auch andere demografische Daten wie Alter, Geschlecht, Berufserfahrungen nicht erfasst. Das wäre allerdings eine spannende Facette dieser Entwicklung. Denn dann wäre sichtbar, ob die Situation für alle HR-Professionals oder nur für eine ganz bestimmte Gruppe verbessert wurde. Ich habe mich gefragt, ob HR eben erst jetzt in der C-Suite ankommt, weil der Tätigkeitsbereich in der Form, wie er heute ausgeübt wird, einfach noch relativ jung ist. Also es ist vor irgendwie 30 Jahren oder so noch gar nicht gang und gäbe gewesen, dass man ein eigenes HR-Department hat oder dass HR-Manager sich in der Form mit Menschen befassen, wie es vorher der Fall war. Da war es vielleicht eher ein bisschen operativer oder ein bisschen mehr mit Buchhaltung verknüpft und Bezahlung und so weiter. Und jetzt ist eben diese ganze Entwicklungskomponente noch mit dabei. Also der Arbeitsmarkt hat sich ja auch total stark verändert in den letzten Jahren. Das heißt, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob man das so 1:1 übertragen kann, diese Daten von 1992 zu jetzt.
Ja, kritische Stimme. Ich würde nochmal einhaken, weil ich habe mich auch gefragt, was kann man denn jetzt als HR-Mensch oder HR-Abteilung aus diesen Ergebnissen mitnehmen? Und ich glaube, wie du sagst, die Veränderung der Rolle an sich oder die Veränderung auch für das Bewusstsein der Wichtigkeit der HR-Abteilung, was für ein Satz. Also ich glaube, es wird auch immer mehr wahrgenommen, wie wichtig HR-Arbeit quasi für den Unternehmenserfolg ist. Und daraus sollte man, glaube ich, als HR-Abteilung vor allen Dingen auch ein anderes Selbstbewusstsein generieren, ja, dass auch so ein bisschen die eigene Relevanz im Unternehmen besser reflektiert wird, weil ich glaube, auch da ist es ein Prozess, wie man, ja, wie das Selbstverständnis von der HR-Abteilung quasi ist. Und ich glaube, da könnte man vielleicht noch ein bisschen energischer vorgehen, selbstbewusster, sage ich mal, den Platz am Entscheidertisch mit einfordern und dann entsprechend eben auch die Gehälter verhandeln und dass die Gehälter dann entsprechend auch im Verhältnis zum Mehrwert stehen, der für das Unternehmen geschaffen wird als ganze Organisation, sage ich mal. Das waren ganz schön verschwurbelte Sätze. Was ich eigentlich sagen wollte ist, seid euch quasi eurer Rolle bewusst, eurer Wichtigkeit bewusst und fordert das ein bisschen aktiver ein, damit ihr eben auch ganz oben mitsprechen könnt im Unternehmen und auch mit am Entscheidertisch sitzen könnt. Wir haben das auch schon einmal in unserem HR Trends Report, glaube ich, gesagt, von 2024. Wir hatten das auch als Podcast-Folge, Susa, Ende letzten Jahres. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ansonsten haben wir den ganzen Report euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt, wenn ihr da nochmal die 11 wichtigsten Trends für 2024 nachlesen wollt und eben HR wird immer wichtiger und braucht einen Sitz am Tisch quasi, ist auch einer dieser Trends, dann könnt ihr da nochmal ein bisschen nachlesen. So, jetzt meine Frage an dich, Susa. Findest du, dass man das in Deutschland auch schon so merkt? Das ist ja jetzt eine US-Erhebung und wenn ja, vielleicht wo besonders?
Ja, ich habe mich das auch gefragt. Ich glaube, wir sind natürlich auch ein bisschen in so einer Bubble gerade. Also natürlich Unternehmen, mit denen ich zu tun habe und die ich mir anschaue, mit denen wir jetzt vielleicht zusammenarbeiten, die sind dann vielleicht eher im Tech-Bereich unterwegs. Und da ist die Rolle ganz oft auch schon Standard. CHRO oder auch der CPO, je nachdem, wie man es eben nennt. Und auch in großen Unternehmen habe ich das jetzt schon oft gesehen und haben wir ja auch in der Studie jetzt gesagt, dass es in großen Unternehmen tendenziell öfter einen HR-Vertreter in der C-Suite gibt. Aber ich denke mir eben, gerade im Mittelstand, der besonders vom Fachkräftemangel betroffen ist, könnte eigentlich jeder von dieser Rolle enorm profitieren. Da habe ich es jetzt aber noch nicht ganz so flächendeckend wahrgenommen, muss ich sagen. Wie ist es bei dir?
Ja, ich würde sagen, gerade in Deutschland wird man das in Zukunft noch stärker spüren, diese, sag ich mal, Entwicklung der Wichtigkeit, weil wir ja auch sehr akut vom Fachkräftemangel betroffen sind. Und ich glaube, dass die Fragestellung, wie man mit Menschen im Unternehmen umgeht, eben Jahr für Jahr, quasi Monat für Monat, Quartal für Quartal immer, immer wichtiger werden wird und man sich jetzt auch bewusst wird, wie diese ganzen, sag ich mal, People-Themen auch direkt ans Unternehmenswachstum gekoppelt sind. Ich glaube, der Erfolg von Unternehmen wird in Zukunft natürlich stärker denn je davon abhängen, wie gut manage ich mein Personalwesen. Und das wird sich auf, denke ich, alle Branchen auswirken, wo Menschen das Wichtigste, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Produktionsmittel sind, also den größten Unterschied machen, ob man eben gute Dinge produzieren kann, egal ob das jetzt Dienstleistungen oder wirklich Produkte sind. Und ich glaube, das alles trotz Digitalisierung und AI. Also ich glaube, ja, man sieht es aktuell schon, das sagt ja auch so ein bisschen unser Trends Report, aber es wird noch viel stärker werden und ich würde sagen, ab jetzt jedes Quartal.
Absolut, das heißt, ihr könnt euch hoffentlich demnächst auf sehr viel mehr oder in den nächsten Jahren auf sehr viel mehr Bedeutung noch und vielleicht auch auf eine Gehaltserhöhung gefasst machen. Also da drücke ich zumindest die Daumen. Ja, aber das ist, also sagen wir ja sowieso schon immer, HR ist super, super wichtig und ich finde das schön, dass das auch einfach jetzt reflektiert wird, in so einer breiteren Studie. Wenn ihr noch mehr dazu lesen wollt, dann schaut gerne in unsere Shownotes einmal rein, schaut euch gerne diese Studie auch an und ansonsten würde ich sagen, hinterlasst uns ganz, ganz gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder auf der Plattform eurer Wahl, auf der ihr uns gerade zuhört. Da freuen wir uns total und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut!
Bis dahin, ciao!